Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Monika Fuchs kocht, so heißt der YouTube-Kanal einer Frau aus Hamburg. Einfach nur Rentnerin sein, das ist ihr zu langweilig. Sie kocht in ihrer Wohnung, ihr Sohn filmt sie dabei. Und so ist das Ganze auch mit 84 Jahren kein Problem. Frau Fuchs, herzlich willkommen.
Danke, danke.
Bislang gibt es 189 Folgen von Monika Fuchs kocht. Was haben Sie denn in der nächsten Folge vor?
Da wollte ich mal ganz schlicht und ergreifend eine norddeutsche Scholle braten, weil die ja es meistens so an sich hat, dass an der Pfanne kleben bleibt.
Ja, und was muss ich tun, damit das nicht passiert?
Und das soll ich Ihnen jetzt verraten? Ich muss es doch selber erstmal machen.
Okay, aber ist Scholle nicht erst im Mai dran? Also ich meine die Maischolle, sagt man in Berlin.
Ja, das ist dann die Maischolle, aber Scholle gibt es eigentlich immer.
Woher nehmen Sie Ihre Anregungen für diese?
Und wenn ich jetzt, Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht Scholle nehme, nehme ich eben irgendeinen anderen Fisch. Das ist gut, dass Sie mir das sagen.
Ihnen ist ein Fisch. Und ja, die Rezepte, die Sie da anbieten, die Sie da vor für uns als Publikum kochen, ja. Wo nehmen Sie die her?
Aus meinem Kopf.
Aus Ihrem Kopf. Nichts aufgeschrieben?
Leider nicht.
Leider nicht. Mir fehlt dann schnell was, wenn ich das nicht aufgeschrieben sehe. Mal kein Koriander da, keine Limetten, kein Ingwer.
Nee, ich weiß nicht. Ich mache das jetzt schon so lange, dass und wenn irgendwas nicht da ist, dann improvisiere ich eben.
Und das sehen wir in diesen YouTube-Videos von Monika Fuchs kocht. Das Kochen auf YouTube ist zu Beginn der Pandemie entstanden. Vorher hat Monika Fuchs jeden Freitagabend in ihrem Hamburger Wohnzimmerrestaurant um die 20 Menschen bekocht. Und auch davon wird sie uns in dieser Stunde erzählen. Mit Anfang 80 hat Monika Fuchs ihren eigenen YouTube-Kanal gestartet. Monika Fuchs kocht, eine Idee, die durch die Pandemie entstanden ist. Frau Fuchs, wie fing das an mit Ihrer Terrassenküche?
Eben, genau. Sie haben es eigentlich schon gesagt. Also ich hatte freitags immer dieses Charity-Essen, so 28 Leute zum Schluss. Das habe ich 5 Jahre lang gemacht und war sehr daran gewöhnt, die ganze Woche über eben in diesen Dingen zu denken. Und plötzlich war das alles weg, Corona. Dann ist mein Sohn auf die Idee gekommen, wir durften uns ja damals nicht begegnen. Er stand unten in meinem Vordergärtchen zu der Straße hin und ich stand oben auf diesem, ja nennen Sie es Terrasse oder Balkon und kochte auf 10 cm breiten Backsteinmäuerchen, brutzelte ich irgendetwas. Und er stand da unten in dem Garten und filmte mich. So ist die Idee gekommen. Das haben wir jeden Tag gemacht, weil wir diese eingesperrten, entwickelten Menschen damit eigentlich ein bisschen erfreuen wollten.
Das Intervall wurde dann geringer, ne?
Ja,
einmal die Woche im Schnitt. Und im Winter waren Sie dann drin in Ihrer Wohnküche.
Wir sind dann, ja klar.
Bisschen kalter draußen.
Sehr kalt. Und die Blumen waren verwelkt, also das sah ein bisschen traurig aus, die Balkonkästen.
Hatten Sie denn selbst oft andere YouTube-Videos geguckt? Also haben Sie sich irgendwo abgeguckt, wie Sie das machen können?
Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich so ein Genre, wo ich überhaupt nicht hingucke. Und dann habe ich aber so Kinder, ganz viele Kinder, die mich immer nach vorne schubsen. Und da ist einer dabei, der hat immer gesagt, mach doch mal einen Blog. Ich wusste gar nicht, was das ist. Geh doch mal zu YouTube und mach mal. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann hat mich das immer noch nicht so richtig, aber so richtig interessiert. Mhm. Der hat mich immer geschubst.
Und wann haben Sie denn angebissen, richtig?
Als er penetrant wurde.
Es gibt ja unendlich viele Kochsendungen und Kochvideos. Was ist das Besondere, würden Sie sagen, an Ihrem Format?
Ich finde, es ist sehr privat. Ich koche simple Dinge, die man gut nachkochen kann. Also ich bemühe mich nicht, etwas zu kochen, was jetzt einen großen Schwierigkeitsgrad darstellt. Es soll jeder, der da hinguckt, alt, jung oder so, das sofort machen können, herstellen können. Das muss gelingen. Ich glaube, das klappt so ganz gut. Und es ist dieser Dialog zwischen meinem Sohn Martin und mir.
Ja, der filmt und darf dann auch mal, kriegt mal die Aufforderung, kannst du mal die Zwiebeln schneiden?
Ja, er darf mal. Ne? Und er kriegt immer so einen kleinen auf den Deckel. Und er ist sehr gut, mein gutmütigster Sohn.
Also das Einfachste von den Rezepten her, bei den 189 Folgen, die es bislang gibt, die dauern immer so im Schnitt eine Viertelstunde. Das Einfachste war, glaube ich, die Folge mit dem Rührei. Und Dann gibt es aber doch schon auch sehr aufwendige Sachen, zumindest mit sehr, sehr vielen Aromen und Zutaten.
Ja, das gibt es. Also
asiatisch, arabisch.
Ja, aber das ist immer noch vergleichsweise sehr einfach herzustellen.
Mhm.
Also es ist möglich.
Mhm.
Also in der richtigen Küche, sage ich jetzt mal ein Tüttelchen, in der richtigen Küche, da gibt es Dinge, die, da haben die Menschen die Maschine gar nicht dazu, von Schockfrosten bis Trocknen bis noch was. Mit sowas würde ich gar nicht umgehen. Mhm. Also es ist alles machbar,
ja,
was ich da zeige.
Und ist auch immer alles vor der Kamera gelungen oder ist Ihnen auch mal was richtig daneben gegangen?
Nein, unser Motto ist ja, wenn etwas daneben geht, dann zeigen wir das auch, weil das kann ja meinem Zuschauer auch passieren. Und dann sieht er gleich mal, ah, da ist jetzt auch das Huhn runtergefallen. Was macht's denn jetzt? Da biete ich dann gleich so, ey, hier ist eine Lösung.
Mhm. Wie viele Abonnenten haben Sie inzwischen? Was wissen Sie über Ihre Follower?
Nicht mich sowas fragen. Das müssen Sie meinen Sohn fragen.
Okay, Martin ist jetzt nicht da.
Nee, der guckt immer auf seine Tabelle und dann sagt immer, oh, wir haben wieder und so.
Aber wissen Sie irgendwas über Ihre Follower?
Nein, das sind nur viele und ich habe irgendwann mal gesagt, das sind so viele Menschen, wie die Stadt Husum groß ist. Irgendwann mal habe ich das gesagt.
Aber an den Kommentaren kann man ja schon einiges ablesen. Also ich zitiere mal einen hier, da schreibt einer, das ist einfach ein Phänomen, dass eine Dame in diesem Alter eine thailändische Suppe mit einer Selbstverständlichkeit kocht, als wäre es ein ostpreußisches Kohlgericht.
Ja. Können Sie das mal mit dem Schön vorlesen?
Mit dem Schön?
Ja.
Das
liebe Monika Fuchs, Sie sind eine sehr schöne Frau. Und ich hatte gerade Geburtstag. Ich habe gedacht, dieser Kerl, der hat rausgefunden, ich habe Geburtstag. Der macht mir mal ein Kompliment. Das fand ich rührend.
Sie haben das eben schon angedeutet, Ihre Charity-Dinner, die der Vorläufer sozusagen waren, das war auch so eine Kochidee. Zu Hause bei sich in der Wohnung haben Sie jeden Freitagabend ziemlich aufwendig.
Sehr aufwendig.
Mehrere Gänge, 20 fremde Menschen bekocht.
Also das war jetzt das Gegenteil, ne, von dieser YouTube-Küche.
Ja, also das waren ja manchmal sogar noch mehr. Hatten Sie dafür alles? Große Tafeln, so viele Stühle, Gläser, Geschirr?
Ja. Ich hatte, das sind manchmal die Zufälle des Lebens, ich hatte zu dem Zeitpunkt einen sehr kranken Ehemann hinten in der Wohnung, Altbauwohnung Hamburg, liegen im Bett, permanent im Bett. Er konnte da nicht mehr raus, fand er aber sehr gemütlich. Dadurch brauchte ich kein Wohnzimmer.
Mhm.
Also ich habe dieses gut bürgerliche Wohnzimmer ausgeräumt und habe dort einen langen Tisch hingestellt. Und dann hatte ich natürlich auch noch ein Esszimmer und da auch einen langen Tisch. Und dann konnte ich 28 setzen.
Haben Sie da immer das gleiche Menü gekocht?
Nein, um Gottes Willen.
Mhm.
Wer hat Ihnen denn das geflüstert?
Ich frage.
Um Gottes Willen.
Mhm.
Nein, der Trick war, dass ich ja jeden Freitag irgendwie was sensationell Neues machen muss. Also das war richtig mit Nachdenken und Listen erstellen. Und es war sehr groß und sehr aufwendig.
Solche Pop-up-Restaurants, die sprießen hier in Berlin auch gerade. Ein bisschen wie Pilze aus dem Boden. Ich war neulich gerade in so einem, war spannend, mit unbekannten Menschen an einem Tisch zu sitzen.
Ja, das ist der Punkt.
Und toll, toll bekocht zu werden.
War das gut?
Das war super. War ganz, ganz,
schön.
Ganz klasse. Wie haben Sie das finanziert?
Das hat sich selber finanziert. Also ich habe nach langem Nachdenken und Experimentieren und so, habe ich eine bestimmte Summe genommen, die aber sehr machbar war für eigentlich jeden. Ich wollte, dass da nicht nur die reichen Hamburger kommen, sondern jeder. Und dann habe ich davon das Einkaufsgeld genommen und den Rest habe ich dann mit dem Fahrrad zur Bank getragen. Das war immer mein Wochenmoment als Spende.
An wen haben Sie gespendet?
Das ist eine Einrichtung in Heidelberg. Waldpiratencamp heißen die. Und da spende ich so schon seit Jahren hin. Die nehmen krebskranke Kinder oder genesene Kinder auf und deren Geschwisterkinder auch. Und das ist diese Idee, die mir so gut gefällt. Die Geschwisterkinder auch. Und wenn die Eltern sehr müde sind, können die auch kommen. Geld spielt keine Rolle. Die leben von Spenden.
Ah ja, und darum haben Sie eben gesagt, ein Charity-Dinner.
Das ist mein reines Charity-Dinner,
Wer hat Sie denn bei der Durchführung, also da waren Sie ja auch nicht mehr ganz jung, das ist ja unheimlich anstrengend, kochen und für so viele Menschen das alles vorbereiten, nachbereiten, abwaschen, servieren, aufdecken, abdecken. Wer hat Sie da unterstützt? an diesen Abenden?
Also man muss dazu sagen, ich hatte ja vorher eine Catering-Firma, also ich wusste, wie es geht.
Mhm.
Also das war nicht Neuland für mich. Und nur eben das Zuhause ist nochmal was anderes. Da haben wir jeweils, ich habe 9 Enkel, 2 waren noch zu klein, also bleiben die anderen. Und die haben sich wechselweise dann damit mit dem Abwasch und Bedienen und so weiter beschäftigt. Das haben sie, ja, das fanden sie toll. Und dann habe ich eine Kollegin aus meiner Catering-Zeit überzeugen können, mitzumachen. Die hat von Anfang bis Ende mitgemacht, Manuela.
Und mit der Pandemie mussten Sie dann aufhören. Da durften Sie natürlich nicht mehr so viele Leute in Ihre Wohnung holen. Überlegen Sie denn, Frau Fuchs, das wieder aufzunehmen?
Also sagen wir mal so, meine Kinder, Gott sei Dank nicht der Sohn, der mich sonst immer so pusht, sondern der andere, sagte mir, mach doch mindestens einmal im Monat. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist mir jetzt zu viel Aufwand für einmal im Monat. Ich habe ja alles wieder abgebaut, die ganzen langen Tische und so. Ich habe zwar mein ganzes Equipment, meine ganzen Catering-Sachen, aber ich glaube eher nicht. Ich kriege aber noch täglich Anmeldungen, das ist verblüffend.
Mhm. Mit Hamburg sind wir auch verbunden, Deutschlandfunk Kultur, heute mit Monika Fuchs. Sie ist eine erfolgreiche YouTube-Köchin und hat in ihrem über 80-jährigen Leben schon sehr viele verschiedene Dinge auf die Beine gestellt, in unterschiedlichsten Berufen gearbeitet, auf mehreren Kontinenten gelebt und auch 4 Kinder großgezogen. Was sie schon als junge Frau angetrieben hat, das ist ein großes Fernweh, Frau Fuchs. Wodurch wurde dieses Fernweh geweckt?
Ja, ich glaube, das ist genetisch. Ich weiß es nicht. Es war zumindest bei mir vorhanden, sehr, sehr stark, seitdem ich denken kann. Ich wollte immer raus. Ich habe immer noch da hinten geguckt. Ich wollte da hinten hin. Ich wollte sehen, was da hinten ist. Und das habe ich bis heute noch. Aber
ja?
Woher das kommt, weiß ich
nicht. Hat nicht aufgehört?
Nee. Nein, das hat es nicht.
Bleiben wir aber bei den Anfängen. 1938 in Hannover geboren, ein Kriegskind. Aber das waren wohl ziemlich gut situierte Verhältnisse, in denen Sie aufgewachsen sind. Wie waren die?
Sehr großbürgerlich, also sehr streng, vornehm, hochmütig. Das ist immer mein Lieblingswort, ich hasse das, aber so war es nun mal, die Familie war so. Und
mit Bediensteten und so?
Ja, ja, klar, mit Chauffeur und Dienstmädchen und allem drum und dran. Das war für mich als Kind aber ganz normal. Also die Johanna hieße, die in der Küche war, die hat uns gerne mal eine geklebt. Wir waren 5 Kinder, was strengstens verboten war. Das war also sehr unmoralisch, solche Dinge. Wurden nach sehr englischem Muster erzogen, hart, aber sehr fair. Und die hat einfach mal die Hand ausgefahren. Die Sprache habe ich gut verstanden.
Mhm.
Und die andere habe ich weniger gut verstanden. Und da bin ich dann irgendwann mal gegangen.
Viele Frauen ihrer Generation, die sind vielleicht auch gegangen aus solchen Verhältnissen, aber die suchten trotzdem vor allem Sicherheit. Sie wollten aufbrechen ins Ungewisse, wollten möglichst weit weg in die USA.
Ja.
Wie haben Sie das umgesetzt mit, ich glaube, 18?
Indem ich das inszeniert habe. Ich habe das echt inszeniert. Ich habe immer darauf geachtet, wenn meine Eltern nach Hause kamen, so, also hin und wieder, ne? Nicht jeden Tag, dann habe ich mich so auf so ein bestimmtes Sofa auf die Lehne gesetzt, habe dann so ganz betrübt, so Teenage, pubertierend geguckt, so ganz traurig und so. Und habe dann geweint. Sobald die in die Haustür kamen, habe ich angefangen zu heulen, aber so ein leidvolles Schluchzen, ich will nach Amerika. Und irgendwann mal hat mein Vater spielerisch gesagt, das musste ich allerdings ein paar Jahre durchziehen, ne? Und dann, ich glaube von meinem 12. Lebensjahr an oder so, und dann hat mein Vater spielerisch gesagt, wenn du dir das Geld für die Überfahrt verdienst, ich war ja noch ein Kind quasi, als ich anfing, mein Geld zu sammeln, dann gebe ich dir nochmal die Summe und dann darfst du darüber. Und das habe ich geschafft. Das hat lange gedauert. Wie gesagt, ich habe als Kind hier angefangen, Pfennig auf Pfennig zu legen.
Und dann sind Sie tatsächlich mit dem Schiff von Bremerhaven.
Ja.
Wohin? Nach New York? Oder?
Nach New York. Hm.
War das ein Frachter?
Nein.
Ein Kreuzfahrtschiff?
Nein, Kreuzfahrt, das Wort gab es da noch nicht. Das war ein Passagierdampfer.
Ach, so ein Passagierdampfer.
Der 9 Tage
old fuhr. Fashion,
ja, Old Fashioned. Der 9 Tage fuhr und ich hatte natürlich diese super billigste Kabine unten direkt neben den ganzen Motoren.
Mhm.
ohne Luft und ohne alles und immer zu viert. Und das fand ich aber alles abenteuerlich.
Sie sind ja insgesamt 7 Jahre mit Unterbrechungen, mit Ehe, mit Trennung, mit allem Möglichen. Das können wir nicht alles im Detail erzählen. Nur über 7 Jahre in den USA geblieben. Wie haben Sie in diese Welt dort reingefunden? Wie sind Sie dort dann auch richtig erwachsen geworden?
Völlig easy. Es war ja wirklich alles so, wie ich es mir vorgestellt hatte, nur schöner. Denn man muss ja mal bedenken, wie es in Deutschland damals aussah. Und dann noch Hannover und alles irgendwie so eng und reglementiert. Und es war genau das Gegenteil von dem, was ich kannte. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich extrem gut in Amerika gefühlt.
Sie hatten eine Ausbildung als Schneiderin. Was haben Sie gearbeitet in den USA?
Schwarzarbeit. Ich wollte zur Werkkunstschule, also Textil, Modedesign und Textildesign war mein Ziel, habe ich auch angefangen. Und dazu musste man eine Lehre haben. Das war also eine sehr peinliche Angelegenheit, denn aus unseren Kreisen, sage ich jetzt mal, in Lila geschrieben, machte man keine Lehre. Das war also total ungebildet. Also da bin ich schon mal so aus der Linie rausgebrochen. Und ich wollte das aber alles. Und ich habe mich dann quasi einmal um die Welt genäht. Überall, wo ich war, habe ich genäht, weil ich das wirklich erstaunlicherweise gut konnte. Selber entwerfen, selber zuschneiden, selber nähen. Mhm. Und zum Teil auch den Stoff selber machen. Mhm. Weben, weil ich Handgewebtes so überaus abgrundtief hasste, habe ich meine eigenen handgewebten Stoffe gemacht.
Mhm. Überall in der Welt, denn Sie sind dann quer durch die Welt gezogen mit Ihrem zweiten Ehemann, der als Manager beim Aufbau von Luxushotels in aller Welt unterwegs war. Mhm. Das war ein idealer Job, um weiter loszuziehen in die Welt. Wo haben Sie da überall mit ihm gelebt oder ihn besucht?
Also gelebt, da war nur eine geringe Zeit, weil dann diese vielen Kinderchen, irgendwann mal mussten die auch mal sich niederlassen können und dann mal eine Sprache und dann mal eine Schule und mal und so. Also irgendwann mal ging das nicht mehr. Wir haben gelebt in Neuseeland. Meine Kinder sind ja alle im Ausland geboren. Dann sehr lange auf den Philippinen. Göttlichst, kann ich nur sagen. Herrliche Jahre. Und dann zurück nach Deutschland, was nicht gut klappte. Mein Mann passte da einfach nicht hin nach Deutschland. Da hat er eigentlich immer Pech gehabt. Er ging dann wieder ins Ausland und dort habe ich dann sehr großzügig ihn jedes Jahr 2-mal sehr lange besucht und er kam 1-mal im Jahr nach Hause.
Also das war dann schon auch eine Fernbeziehung?
Das war eine Fernbeziehung und da kann man wirklich anfangen zu zählen von Saudi-Arabien bis Libanon bis Ägypten, bis Korea, China, Indien, Indonesien und so weiter und so weiter.
Und überall. Dann sind Sie da in diesen Luxushotels abgestiegen?
Ja, immer so, wie er gerade wohnte. Er hatte ja manchmal eine Wohnung und wohnte aber meistens in diesen riesigen Hotels. Und da habe ich dann ein super Luxus-Lotterleben geführt. Das war göttlich.
Und aber um nochmal an die YouTube-Videos anzuknüpfen, die Sie jetzt machen, Monika Fuchs kocht, auf diesen Reisen haben Sie ja dann eben auch alle möglichen Küchen gelernt. Haben Sie da überall geschmeckt?
Ich habe damals noch kein großes Interesse am Kochen gehabt. Ich habe normal für die Familie gekocht, aber das hat mich noch nicht so wirklich gepackt. Also ich habe aber die Geschmäcker erfahren und das kommt mir sehr entgegen. Ich habe in diesen ganzen Ländern, ich bin sehr mutig, wenn es ans Essen geht, also ich probiere alles und da habe ich den Geschmack wirklich original geschmeckt und das muss ich dann heutzutage mir sozusagen erarbeiten, dass ich das gut nachkochen kann.
Frau Fuchs, wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
Geschrieben habe ich eigentlich schon, seitdem ich einen Stift halten kann. Also das ist schon immer so, das mochte ich. Andere Leute was machen, irgendwas malen oder irgendwie schreiben, das fand ich gut. Buchstaben so aneinander rein, mir so Geschichten ausdenken und auf kleinen Zettelchen und also schon als ich gerade anfing, schreiben zu können. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre so verfestigt, dass ich unbedingt Journalistin werden wollte. hatte ich natürlich nicht studiert, nicht gelernt, gar nichts, bin ich dann auch geworden.
Aber woher hatten Sie das Selbstbewusstsein zu sagen, ich bewerbe mich hier als festangestellte Redakteurin in einem Fachverlag, die Sie dann auch 10 Jahre lang waren?
Weiß ich nicht. Ich wurde von hinten gestützt, von Freundinnen, von vorne gezogen, von Freundinnen. Die zogen mich schick an und dann schubsten sie mich dahin in die Richtung, wo diese Redaktion war. Und dann hat mein zukünftiger Chef ist um den Tisch gekreist, wo ich saß, peinlich berührt von mir selber und hat immer gesagt, das ist genau, was ich nicht will. Ich will genau, was ich nicht will. Sie sind eingestellt. Ich weiß es nicht.
Was haben Sie denn da geschrieben? Was war das für ein Fachverlag?
Die hatten 6 Dinger, die ich da...
Zeitschriften, oder?
Zeitschriften, die ich zum Teil mit vollschreiben musste, also Fachzeitschriften. Also ernste Themen, selten mal etwas Lockeres, Lustiges. Und mein Boss hatte mir aber erlaubt, ich durfte nebenher noch für irgendwelche Zeitschriften schreiben. Da habe ich angefangen, eben ein bisschen diese lockeren Sachen noch freiberuflich sozusagen zu schreiben. Es war gut.
Aber ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Was für Fachzeitschriften? Die gibt es ja für Zahnärzte oder für
Lufthansa. Ja, sowas. Also einmal für den Bahnhof, das hieß dann Im Bahnhof, da war ich sogar Chefredakteurin. Ich kannte jeden Bahnhof in Deutschland, jeden einzelnen. Die wurden damals ja alle zugemacht, also viele. Und das war so damals die Linie. Und ich reiste da rum durch ganz Deutschland, fand das ganz toll. Dann gab es Pressereport, es handelte sich um Grossisten und die Verteilung von Presse und so weiter. Solche Blätter waren das. Mhm. Also sehr pupstrocken, Entschuldigung.
Ja, sehr pupstrocken und für das Leichte haben Sie dann Groschenromane
und dann habe ich irgendwann gesagt, oh Kinder, ich will das nicht mehr. Da kam die Computerregistrierkasse. Ich ahnte damals nicht, was das mal für ein, die Karten, ne, dieses Kartensystem, mit dem wir heute leben, sagte mein Chef, Computerregistrierkasse, mal schreiben Sie mal und so. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe zu meinen Kindern gesagt, jetzt reicht's mir. Diese Fachdinger, die ich ja alle nicht kannte, musste ich mir immer schnell mal beibringen. Ich höre auf, ich will das nicht mehr. Ich habe natürlich weitergemacht und habe dann aber angefangen, diese Heftromane zu schreiben. Und hatte Glück, dass ich einen Hamburger Verlag gefunden habe. Die werden normalerweise aus dem Ausland übersetzt.
Ah ja.
Also ganz selten werde ich mir wirklich original in Deutsch geschrieben.
Mhm.
Habe ich aber. Ich heiße Violetta van Born.
Violetta van Born. Was waren das? Liebesromane?
Freunde dürfen mich auch Vio nennen.
Arztromane? Was war das?
Ich habe angefangen mit den jugendlich frischen Romanen. Das fiel mir sehr leicht, denn ich hatte eine ganze Wohnung voll mit Jugendlichen. Meinen eigenen und vielen, die zu Hause nicht gerade so beliebt waren. Pubertierenden Jahre. Das ging bei mir alles ganz prima und da konnte ich mir alles abgucken, was ich brauchte an Material. Und dann haben sie mich auf die Adelskrone geschoben. Da musste ich also diese Adlingroman schreiben. Das ist nicht leicht. Man darf keinen einzigen Fehler machen.
Die Etikette.
Man darf sich auch nicht, ja, wo trägt der Herr Baron seinen Siegelring, frage ich immer.
Auf welchem Finger, rechts oder links?
Ja, rechts oder links, muss man wissen. Ne? Und die werden eben auch von diesen Menschen gelesen. Es ist nicht so, dass das jetzt so eine dumme Lektüre ist. Das stimmt überhaupt nicht. In manch einem Spiegelmagazin liegt eigentlich, wenn der Herr dann da sitzt und liest, ein Heftroman. Adelskrone. Also die mussten fehlerfrei sein. Und es war ein Sprachstil, der ohne irgendeine sexuelle oder eine erotische Annäherung auch nur eine spannungsgeladene Sache da abliefern musste.
Das war nicht erlaubt.
Nein. Hm. Er hat mal sie aufs Sofa geschubst und hat ihr den oberen Knopf ihrer Bluse geöffnet. Da habe ich so einen Ärger gekriegt mit der Redaktion. Da haben die gesagt, Frau Fuchs, das geht jetzt aber hier über die Grenze. Das
okay,
geht ja
Sie haben
gar
aber
nicht.
Trotzdem erotische Spannung erzeugt.
Ja, geht. Aber es ist echt keine leichte Schreibe.
Mhm.
Das musste ich erst wirklich so lernen.
Sie haben schon jetzt mehrfach betont, dass Sie da so immer so ein volles Haus hatten. Viele Kinder, Enkelkinder, Enkelkinder, noch nicht Kinder, aber auch die Freundinnen und Freunde der Kinder. Da wurde auch viel gekocht und viel zusammen gegessen in so einem Großfamilienalltag. Wie sind Sie von dort zum Catering gekommen? Das war dann die nächste Station.
Zufällig, schicksalshaft.
Mal wieder.
Ich kann es gar nicht so richtig so, ich kann gar nicht den Finger drauf legen. Als ich damals noch für diese ganzen Jugendlichen kochte, die bei mir untergeschlüpft waren, Da habe ich mehr so drauf geachtet, dass ich das kostenmäßig hinkriege und dass die Menge vor allen Dingen gewaltig war, musste immer alles ganz viel sein. Aber ich habe bestimmt nicht mit Feinschmeckermine mir das jetzt angeguckt, was ich da koche. Angeblich habe ich andauernd Huhn gekocht, sagt der eine Sohn. Mhm. Stimmt überhaupt nicht, war viel zu teuer.
Ja, aber wie kam das Catering?
Und da habe ich dann irgendwann einmal so angefangen, Spaß daran zu haben, zu experimentieren. Also zum Beispiel aus günstig eingekauften Lebensmitteln. Wie gesagt, ich musste immer auf Kosten achten mit diesen vielen Menschen, die da lebten. Günstig eingekauften Lebensmitteln eine raffinierte Mahlzeit herzustellen. Mhm. Und da habe ich dann angefangen zu experimentieren. Das weiß ich noch. Da stand ich in meiner Wohnung am Herd und habe gedacht, wieso eigentlich so Linsensuppe? Ne? Ist immer schön billig und ja. So Karotten rein und dann olle Würstchen und sowas. Ich mache doch jetzt mal was anderes. Und dann habe ich angefangen, irgendein anderes Gericht daraus zu erfinden. Und habe dann gemerkt, das macht ja richtig Spaß.
Und haben das professionalisiert. Sie haben bei Studio Hamburg gearbeitet.
Nein, ich bin dann auf eine Frau gestoßen, da war ich noch richtig...
Ich versuche ein bisschen abzukürzen, Frau
Ach so.
Fuchs.
Ja, also es ist nicht so umsonst gekommen. Nee, ich sage immer, ich habe 6 Jahre lang gelernt. Ne? Ja. Und das ist auch so.
Ah, 6 Jahre, okay.
Ja.
Und in einer Zwischenstation. Und dann haben Sie aber bei Studio Hamburg angefangen und Catering gemacht für Talkshows wie Kerner und Beckmann.
Kerner nicht, Beckmann.
Beckmann. Was bedeutete das, von morgens bis abends oder...
Ja, das nennt man Fulltime-Catering. Das heißt, von morgens das erste Brötchen von dem ersten Menschen, der da auftaucht, und das ist immer sehr früh, bis zum letzten Menschen, der dann da das Studio verlässt. Das ist dann immer sehr, sehr spät. Also 18 Stunden war dann schon mal gut drin, 18 Arbeitsstunden. Aber das war ja nur vor Ort.
Aber das war in einem Alter, da waren Sie zwischen 60 und 76.
Ja.
Wie haben Sie das durchgehalten?
Ich kann das. Ich kann das irgendwie, frag mich warum, ich weiß es nicht.
Okay, Sie können nicht anders wahrscheinlich.
Ja, ich denke da nicht drüber nach.
Wie viel haben Sie da mitbekommen von den Talkmastern und den Gästen?
In diesen 16 Jahren? Mhm. Alles. Also den Talkmaster kenne ich porentief und ganz viele andere Promis, sage ich jetzt mal so flach, kenne ich auch porentief, weil die im Laufe von 16 Jahren ja immer wieder kamen, immer wieder kamen, immer wieder kamen. Und das war der spannendste Teil an dieser ganzen Sache, diese Gäste. Mhm. Und da habe ich auch festgestellt, dass ich eigentlich genauso gerne Gastgeberin bin, nicht nur Köchin.
Der Lebensweg von Monika Fuchs, das haben wir schon gehört, ist alles andere als geradlinig. Sie hat unheimlich viel verschiedene Sachen gemacht, dann eben mit 76 beim Catering von Reinhold Beckmann aufgehört. Frau Fuchs, wie war die erste Woche als Rentnerin zu Hause? So spät, da haben sich andere ja schon ein Jahrzehnt zurückgelehnt.
Da war das Sofa schon durchgesessen. Ne? die erste Woche habe ich mich wahrscheinlich genial gefühlt, weil ich Dinge gemacht habe, die ich sonst nicht machen konnte aus zeitlichen Gründen. Die Unzufriedenheit kam erst nach einer gewissen Zeit. Das, was ich sonst immer so nebenher gemacht habe, Waschmaschine, frag mich was, Staubsauger und so, das wurde jetzt zu meiner Hauptaufgabe und das hat mir nicht gepasst. Mhm. Das fand ich zu öde. Das kann man auch schneller erledigen.
Und so kam dann die Idee mit dem Wohnzimmerrestaurant.
Ja, die kam dann plötzlich.
Sie wirken auf mich wie eine sehr freiheitsliebende Frau, eine unabhängige Frau, eine neugierige, wahnsinnig tatkräftige. Aber dazu gehört ja auch eine große Disziplin. Haben Sie eine Devise, nach der Sie leben?
Nicht wissentlich und auch nicht willentlich. Aber mir ist einiges klar, sagen wir mal so. Ich meine, jeder von uns ist einfach noch nicht mal so viel wie ein Regentropfen oder ein Stecknadelkopf oder irgendwie sowas. Also etwas, was wir nicht pausenlos betrachten sollten. Aber andererseits sollten unser bester Freund sein, also uns das Wichtigste sein, was es gibt. In anderen Worten, ich muss gut mit mir selber auskommen, aber mich nicht so wichtig nehmen, dass ich zum Beispiel älter werden als negativ empfinde, oh, eine Falte und solche Dinge. Das empfinde ich alles nicht. Hm. Empfinde ich alles nicht.
Naja, Sie sind ja auch durch einige Krisen gegangen, durch Trennungen. Sie haben 2017 Ihren Mann verloren.
Ja.
Sie hatten selbst eine Krebsdiagnose.
Und ja.
Ich habe mich erschrocken, als ich Sie in den Kochvideos vermutlich nach einer Chemotherapie
mit Mütze?
Mit Pudelmütze gesehen habe. Auch damit sind Sie ja extrem offen umgegangen.
Bewusst, ganz, ganz bewusst, weil das ist immer noch so etwas, oh Gott, pfui, Teufel. Das wird so als Schande angesehen, das ist so, ich habe versagt und lauter so merkwürdige, nicht passende Worte werden dazu benutzt. Und ich habe damals im Krankenhaus schon gesagt, ich gehe damit raus. Nein, ich will keine Perücke, die wurde mir gleich angeboten. Ich setze eine Pudelmütze auf oder ich mache mir so einen Turban aus so Stoffdingern. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und habe weiter meine Filme gemacht, sobald ich also wieder zu Kräften kam. Und habe dann eben jetzt, ich habe die tollste Frisur aller Zeiten. Ich kann nur sagen, alle, die mich kennen, irgendwie, Freunde, ich bin so glücklich mit dem, was...
Weil Sie jetzt einen Kurzhaarschnitt haben und vorher ja lange Haare.
Diese Sumpfpflanze auf meinem Kopf, die da wächst, die ist so göttlich. Das sind Locken, endlich mal in meinem Leben. Im hohen Alter habe ich endlich mal einen Wunsch erfüllt bekommen. Locken.
Aha.
Ich wollte immer schon mal Locken haben.
Und als Sie da mit der Mütze vor der Kamera standen, haben Sie ja auch Ihren Humor nicht verloren. Also ich habe eine Folge gesehen, da sagen Sie, diese Mütze ist super, die hält das Hirn zusammen.
Ja.
Ich bin darunter intelligenter geworden.
Ja, stimmt. Stimmt. Und man kann auch einfach mal sich besser verstecken. Man zieht einfach diese Mütze mal eine Etage tiefer, dann ist man weg.
Mhm.
Das, also man kann da gut mit was ausdrücken.
Gab es da Reaktionen vom Publikum?
Ich hatte mein Publikum, also das, was ich in Tüttelchen erreichen kann, drum gebeten, es bitte nicht zu kommentieren. Sie können sich ja selber denken, dass da irgendwas ist. Ich stehe da ja nicht umsonst mit einer Pudelmütze im Sommer in der Küche rum. Und bis auf einen Mann, der irgendwann mal geschrieben hat, was macht denn die Frau da mit einer Mütze auf dem Kopf, ist die doof, hat niemand was gesagt.
Mhm.
Und hinterher, als ich dann anfing, diese göttliche Frisur da zu entwickeln, das haben die auch mitgekriegt, meine Fans, da haben sie viel gesagt. Und das hat mich dann auch gefreut. Ne?
Die haben auch gestützt wahrscheinlich.
Ja, das steht ihnen und lassen sie die kurz und machen sie die nicht wieder lang. Und da durften sie ja auch.
Wie geht's Ihnen denn inzwischen gesundheitlich?
Blendend.
Haben Sie alles überstanden?
Wirklich echt, als ob nichts wäre.
Mhm.
Als ob gar nichts wäre. Als ob alles nur ein Spuk war. War es ja vielleicht auch, ne? Ich habe das nur nicht gemerkt, das war irgend so ein Scherz vom Schicksal. Ich weiß es nicht, mir geht's gut.
Schön. Nach so viel Trouble und Jahrzehnten mit voller Bude, wie leben Sie denn heute? Alleine in der großen Hamburger Wohnung?
Katastrophe, ne? Ich lebe alleine in dieser großen Wohnung, schreite die ab, wenn ich nachts altersbedingt meine wachen Stunden habe, das ist vielleicht ein Drama, dann schreite ich durch meine Wohnung und gucke mir so alles an. Aber ansonsten, ich bin immer überlegen, was ich machen soll. Ich bin aber so gerne alleine. Das ist leider dieser Punkt. Ich bin irrsinnig gerne alleine. Und ich bin in dieser Großfamilie nie alleine. Es gibt keinen Tag, wo nicht rein und raus ist.
Immer noch?
Ja,
mhm.
Immer noch. Es gibt, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mal einen Tag hatte, wo wirklich niemand gekommen ist.
In ihren YouTube-Videos gibt Monika Fuchs, während das Essen dann noch so vor sich hin köchelt, beiläufig auch Literaturtipps. Karl-Ove Knausgard, T.C. Boyle, Jonathan Franzen. Ist das Werbung, Frau Fuchs, mit der Sie Geld verdienen oder einfach auch eine Leidenschaft?
Ich verdiene kein Pfenniggeld. Das ist eine ganz, ganz große Leidenschaft. Also zu diesem Schreiben, was ich als Kleinkind so quasi schon anfing, gehört ja auch Lesen. Sobald ich lesen konnte, habe ich gelesen. Lesen, ich muss immer lesen.
Was lesen Sie gerade?
Jetzt lese ich gerade jüdische Literatur über die Geschichte der Juden, über Israel, über die ganze politische Sache. Da lese ich verschiedene Bücher. Und ich empfehle immer Bücher, die ich toll fand. Zum Beispiel Knausgard. Ich kenne niemanden, der den so liebt wie ich.
Mhm.
Mit seinen sehr merkwürdigen, drögen Büchern. Ich finde die göttlich.
Also das ziehen Sie auch durch in diesen Kochvideos. 80 ja. Jahre und noch immer eine Prise Salz hinter den Ohren. Das ist der Spruch auf dem Instagram-Account. Monika Fuchs kocht. Das nächste YouTube-Video gibt's bald, in ein paar Tagen oder wann?
Ja, das müssen wir jetzt. Moment, jetzt kommt eins. Wird jetzt gerade geschnitten und veröffentlicht. Das nächste Dienstag, glaube ich, werden wir wieder kochen.
Und bis dahin gibt es 189 andere Folgen online. Frau Fuchs, herzlichen ja. Dank fürs Gespräch und gutes Gelingen beim nächsten Video.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.